War das gut, dass Jakob ein Stück Land von den Söhnen Hemors kaufte? So jedenfalls endete er 1. Mose 33. Nun, die Antwort finden wir in 1. Mose 34. Und ich möchte zu Beginn einige Verse lesen. In Vers 1, und Dina, die Tochter Leas, die sie Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Und es sah sie Sichem, der Sohn Hemors, des Hevitas, des Fürsten des Landes. Und er nahm sie und lag bei ihr und entehrte sie. Und seine Seele hing an Dina, der Tochter Jakobs. Und er liebte das Mädchen und redete zum Herzen des Mädchens. Und Sichem sprach zu Hemor, seinem Vater, und sagte, nimm mir dieses Mädchen zur Frau. Vers 13. Und die Söhne Jakobs antworteten Sichem und seinem Vater Hemor betrügerisch und redeten so, weil er ihre Schwester Dina entehrt hatte. Und sie sprachen zu ihnen, wir können dies nicht tun, unsere Schwester einem unbeschnittenen Mann zu geben, denn das wäre eine Schande für uns. Nur unter der Bedingung wollen wir euch zu Willen sein, wenn ihr werdet wie wir, indem alles Männliche bei euch beschnitten wird. Dann wollen wir euch unsere Töchter geben und eure Töchter uns nehmen und wir wollen bei euch wohnen und ein Volk seid. Vers 25. Und es geschah am dritten Tag, als sie in Schmerzen waren, da nahmen die zwei Söhne Jakob, Simeon und Levi, die Brüder Dinas, jeder sein Schwert und kamen kühn gegen die Stadt und ermordeten alles Männliche. Auch Hemor und seinen Sohn Sichem ermordeten sie mit der Schärfe des Schwertes und nahmen Dina aus dem Haus Sichems und gingen davon. Vielleicht soweit einmal ein Auszug aus diesem Kapitel. Also die große Frage ist, war das richtig, dass Jakob sich dieses Stück Land dort von den Söhnen Hemors kaufte, wie es in Kapitel 33 heißt? Ist Jakob schuld an dem, was dort in 1. Mose 34 passiert ist? Oder war das ausschließlich die Schuld Dinas? Nun, wir werden ein kleines wenig sehen, was uns diese Verse hier sagen und werden feststellen, dass das eine ganz wichtige Belehrung für unser praktisches Leben ist, auch wenn dieses Kapitel nahezu keinen einzigen Lichtblick enthält. Eins ist jedenfalls sicher, dass die Wohnortwahl von Jakob diese verhängnisvollen Folgen über seine Familie gebracht hat. Hätte Jakob seinen Wohnort woanders aufgeschlagen und wäre er dorthin gegangen, wo er eigentlich hingehen sollte, dann wäre diese Begebenheit nicht passiert. Das heißt natürlich nicht, dass Dina unschuldig ist. Dina war, historisch gesehen, das einzige Mädchen unter 11 Brüdern. Das haben wir ja vorher gesehen, wie die Situation in diesem Hause gewesen ist. Und sie hatte wahrscheinlich Wunsch nach Kontakt mit anderen Mädchen und der Text sagt uns, mit den Töchtern des Landes. Das heißt, sie wollte unbedingt Kontakt haben, auch mit ungläubigen Personen. Sie war auf der Suche nach Geselligkeit und das führte sie in eine sehr gefährliche Umgebung. Und das ist vielleicht die erste wichtige Lektion, die wir haben. Natürlich haben Gläubige auch Kontakt mit ungläubigen Menschen. In der Schule, in der Universität, im Berufsleben, auch in der Nachbarschaft. Aber Kontakt zu haben ist etwas anderes, als eine gesellige Gemeinschaft zu suchen. Eine gesellige Gemeinschaft mit ungläubigen Menschen zu suchen, da sagt uns die Bibel ganz deutlich, dass das etwas ist, was wir nicht tun sollen. Natürlich haben wir Kontakt mit diesen Menschen und wir sind auch freundlich zu ihnen und wir wollen auch ein Zeugnis sein. Und wir können sicherlich auch mal zu ihnen gehen, aber dann sollten wir schon eine Botschaft für sie haben, nämlich dass wir auch den Mut haben, ihnen etwas von Jesus Christus zu erzählen. Aber nur für einen geselligen Abend, um vielleicht ein Bierchen zu trinken oder wie auch immer, da warnt uns die Schrift davor. Und dieses Beispiel zeigt uns, sie suchte den Kontakt mit anderen Mädchen. Aber das, was passierte, war, dass sie von Sichem gesehen wurde, dass Sichem sie nahm, er lag bei ihr, er entehrte sie, sagt der biblische Text. Das bedeutet nichts anderes, als dass er sie vergewaltigte. Wie Dinah dazu stand, sagt uns der Text nicht. Wir lesen nichts davon, dass sie anschließend traurig zu ihrem Vater rannte und erzählte, was passiert war. Wir lesen nichts davon, dass sie sich Gott anvertraute oder mit ihren Brüdern sprach, sondern wir sehen, dass sie nachher gar nicht so abgeneigt diesem Sichem gegenüber war. Er war ein weltlicher Mann und er hatte jetzt das Ziel, dass er unbedingt Dinah heiraten wollte. Und wir lesen keinen Widerstand von Dinah. Sie hatte keine Kraft, Nein zu sagen. Warum, sagt uns der Text nicht, aber das ist etwas, was hier zwischen den Zeilen ganz klar hervorkommt. Und deswegen hat dieser Text nicht nur eine Warnung an Dinah oder für solche, die auf der Suche sind nach weltlichen Freuden, sondern er ist auch eine Warnung für die Eltern, für uns Eltern, die wir Kinder haben. Natürlich brauchen Kinder einen gewissen Raum für ihre persönliche Entwicklung. Aber sie dürfen keine grenzenlose Freiheit bekommen. Wir dürfen unseren Kindern nicht erlauben, dass sie das tun und lassen, was sie wollen. Sondern wir müssen sie schon warnen und müssen sie auch hinweisen auf das, was das Wort Gottes uns zeigt. Und wir müssen sie auch bewahren vor weltlichen Einflüssen. Aber viele Eltern können das heutzutage gar nicht mehr, da es viele Gläubige gibt, die selbst unter diesen weltlichen Einflüssen leben. Und wenn die Welt das ist, das mein Leben bestimmt, wie soll ich dann meine Kinder davor warnen? Ja, Eltern müssen ein Zeugnis sein in ihrem eigenen Leben. Und wenn sie das sind, dann können sie auch warnende Worte aussprechen, die dann auch von den Kindern vielleicht gehört werden. Nur wenn Wandel und Worte überhaupt nicht in Übereinstimmung sind, so wie das hier bei Jakob gewesen ist, dann werden solche Worte einfach verhallen und sie werden sicherlich nicht in das Herz der Kinder eindringen. Also wer Kindern alle Freiheit lässt, der riskiert, dass sie geistlich vergewaltigt werden. Dass sie mit all diesen Dingen in der Welt in Berührung kommen, dass das immer schmackhafter für sie wird. Und dass irgendwann der Schritt getan ist, dass sie in der Welt leben. Von Jakob haben wir noch einen traurigen Hinweis oder Kennzeichen in diesem Kapitel. Er ist zwar der Vater von Dinah, aber er ist ein abwesender Vater. Und wir finden keine richtige Reaktion von ihm auf dieses Geschehen. Was passiert jetzt in dieser Begebenheit? Nun, nach dieser Vergewaltigung drückt Sichem aus, dass er Dinah liebt. Vers 3, und seine Seele hing an Dinah, der Tochter Jakobs, und er liebte das Mädchen und er wollte sie tatsächlich heiraten. Er geht zu seinem Vater und sagt, nimm mir dieses Mädchen zur Frau. Das ist vielleicht der einzig positive Lichtblick hier in diesem Abschnitt, dass er eine Ehe mit ihr eingehen möchte. Ganz anders als die heutigen moralischen Zustände, wo viele Menschen so zusammenleben, ohne dass sie miteinander verheiratet sind. Und leider gibt es solche moralischen Zustände mittlerweile auch unter Christen, dass sie so zusammenleben, auch eine geschlechtliche Beziehung haben, ohne den Bund der Ehe eingegangen zu sein. Ohne eine Ehe, wie das in Deutschland das Normale ist, vor dem Standesamt, vor einer öffentlichen Behörde auch geschlossen zu haben. Man lebt also einfach so miteinander. Da sagt die Bibel ganz klar, dass das eine Sünde in den Augen Gottes ist. Auch wenn das viele vielleicht nicht hören wollen, aber das ist, was uns der biblische Text gerade auch im Neuen Testament zeigt. Und das ist vielleicht der einzig positive Lichtblick hier, dass dieser Mann diese Frau jetzt auch heiraten möchte. Und deswegen bittet Hemor, der Vater von Sichem, Jakob um Einwilligung zur Ehe. Empört sind die Söhne Jakobs. So etwas sollte nicht geschehen. Von Jakob, meine ich, lesen wir da gar nichts in dieser Situation. Hemor ist natürlich schlau, der preist dann die Vorteile an. Verschwägerung, Wohlstand, gemeinsamer Landbesitz. Und da sehen wir wieder eine große Gefahr, was jetzt der nächste Schritt ist. Jetzt wird das Land als Geschenk des Feindes überreicht. Wenn du meine Tochter heiratest, dann bekommst du dieses Land. Und damit ist dieses Land nicht mehr eine Gabe Gottes, sondern es ist das Geschenk des Feindes. Auch wenn es das gleiche Land ist, was Gott ihnen geben wollte. Aber die Art und Weise, wie sie es bekommen, ist jetzt ganz anders. Es handelt sich nur noch um Vorteilsangebote. Ich gebe dir das und du gibst mir das. Und daran sieht man noch einmal, wie gefährlich eine solche Beziehung zur Welt ist. Jakob bleibt erneut passiv. Seine Söhne allerdings handeln, wir haben das gelesen, mit List. Sie handeln betrügerisch. Und sie sagen, also auf diesem Boden ist eine Ehe nicht möglich, wenn müssen sich alle Männer der Stadt auch beschneiden. Nun, die Beschneidung ist eine göttliche Sache, die Gott eingesetzt hat. Es war ein Kennzeichen dafür, dass man zu dem Volk Gottes gehörte und dass man nach den Gedanken Gottes seinen Weg gehen möchte. Jetzt fordert man hier eine äußere Beschneidung. Aber eine äußere Beschneidung ist nicht das Entscheidende, sondern das, was das Entscheidende ist, das ist eine innere, ich benutze das Wort jetzt mal, Beschneidung. Das heißt, dass man sich in seinem Herzen für Gott entschieden hat und mit seiner Sündenschuld zu Gott umgekehrt ist. Ich kenne solche Gläubige, die hatten Gefallen an einen ungläubigen Menschen. Und damit das einigermaßen positiv aussah, motivierte man ihn, wenigstens die Gottesdienste zu besuchen. Und derjenige kam dann auch mit und äußerlich sah alles sehr gut aus. Aber es war eine rein äußere Beschneidung, dass man gewisse christliche Dinge praktizierte. Aber es war keine Beschneidung im Herzen. Und nach einer Ehe zeigte sich dann plötzlich, wie es wirklich in dem Herzen des anderen aussah. Dass er von Gott gar nichts wissen wollte und dass das nur eine äußere Form gewesen war, um diese Ehe praktizieren zu können, um diese Frau zu bekommen. Ich denke, das zeigt uns, wie gefährlich das ist. Ja, der erste Schritt sollte nicht sein, dass ich mir einen Partner in der Welt suche und versuche dann irgendwie den Gläubig zu bekommen, damit ich ihn dann vielleicht heiraten kann, ohne dass Kritik kommt. Sondern das erste Kennzeichen muss sein, dass jemand ganz bewusst eine Umkehr zu Gott getroffen hat. Und wenn dann eine Hochzeit stattfindet von zwei Gläubigen, dann ist das immer etwas, was zum Segen Gottes ist. Natürlich kann Gott in seiner großen Gnade auch falsche Wege in einen guten Weg umwandeln. Aber das ist nicht etwas, worauf wir bauen können. Das ist nicht etwas, womit wir handeln können. Das ist ausschließlich die unbeschreibbare Gnade Gottes, was er manchmal in Ausnahmen tut. Also eine äußere Anpassung ohne Herzensveränderung ist zwar ein Anpassen an das Verhalten, aber es ist keine echte Bekehrung. Und die Belehrung liegt auf der Hand. Äußere Frömmigkeit ersetzt keine innere Umkehr. Nun, sie kommen mit diesem Punkt an, ihr müsst euch beschneiden lassen. Und da natürlich sie unbedingt heiraten möchte, überzeugen sie die Stadt. Und sie versprechen sich wirtschaftliche Vorteile davon. Und die Männer der Stadt sehen die Söhne Jakobs eben auch als sehr friedlich an. Sie lassen sich alle beschneiden. Und zwar in erster Linie wohl aus Gier und nicht so sehr aus Glauben. Das heißt, hier tat man diesen Schritt, hier wurde man religiös, weil man sich Vorteile davon erhoffte. Und noch einmal, das ist eine ganz gefährliche Situation. Es war natürlich ein Schachzug, eine List. Denn 3 Tage nach der Beschneidung treten wohl aufgrund der Beschneidung die größten Schmerzen auf und dadurch wurden die Männer in dieser Stadt wehrlos. Und jetzt kommen Simeon und Levi, hier steht sogar der Ausdruck kühn, als wenn das extrem mutig gewesen wäre und sie töteten alle Männer der Stadt. Dann befreiten sie Diener, wir lesen nichts davon, dass sie dort in Gefangenschaft war. Man hat eher das Gefühl, dass sie freiwillig war, Dort war der Text es auch vorsichtig. Sie nahmen Diener aus dem Haus Sichems und gingen davon. Anschließend wird die Stadt geplündert. Das heißt, auf Betrug folgte Gewalt. Später übrigens erinnert sich Jakob an diese Begebenheit. Wir lesen etwas davon in 1. Mose 49, wenn er dort seinen Segen ausspricht und er zeigt damit, wie Gott über die Begebenheit dachte. Das heißt in Vers 5, Simon und Levi sind Brüder, Werkzeuge der Gewalttat, ihre Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat. Meine Ehre vereinige sich nicht mit ihrer Versammlung. Denn in ihrem Zorn haben sie den Mann erschlagen und in ihrem Mutwillen den Stier gelähmt. Verflucht sei ihr Zorn, denn er war gewalttätig, und ihr Grimm, denn er war grausam. Ich werde sie verteilen in Jakob und sie zerstreuen in Israel. Das Ganze wird natürlich hier so beschrieben, als wären ausschließlich die Söhne an diesem Massaker schuld gewesen. Aber hier waren mehr Personen schuld. Hier war auch ganz klar Jakob schuld, der sich die ganze Zeit passiv verhalten hatte. Also auch durch Passivität, auch dadurch, dass man nichts macht und dadurch, dass man alles laufen lässt, kann man eine gewisse Schuld auf sich laden. Und natürlich war auch Diener schuld, die ausgegangen ist, um die Söhne des Landes zu sehen. Nun am Ende hören wir doch noch etwas von Jakob in Vers 30, aber nicht so sehr, dass Jakob mit dieser ganzen Begebenheit zu Gott kommt und dass er das alles in die Gegenwart Gottes bringt und mit Gott über diese Katastrophe spricht, die dort passiert ist, und dass er seine Söhne zurechtweist. Sondern es heißt dort in Vers 30, da sprach Jakob zu Simon, zu Levi: Ihr habt mich in Trübsal gebracht, indem ihr mich stinkend macht unter den Bewohnern des Landes, unter den Kanaanitern, unter den Perisitern. Ich aber bin ein zählbares Häuflein, und sie werden sich gegen mich versammeln und mich schlagen, und ich werde vertilgt werden, ich um mein Haus. Und sie sprachen: Sollte man unsere Schwester wie eine Hure behandeln? Jakob beklagt also nur seinen schlechten Ruf. Er beklagt überhaupt nicht die Folgen für Gott. Und er trägt auch nicht Trauer über das grotteschlechte Zeugnis, das er dort abgelegt hat. Er hat Sorge um das, was die Menschen dachten, aber nicht um das, was Gott dachte, um wie es mit der Ehre Gottes aussieht. Auf den Einwand seiner Söhne, sollte man unsere Schwester wie eine Hure behandeln, reagiert er nicht. Hier hat man das Gefühl, dass die Kinder ihre Eltern leiten, dass die Söhne und Diener Jakob leiten. Aber es sollte umgekehrt sein. Die Eltern sind diejenigen, die ihre Kinder leiten sollen. Man merkt in diesem doch sehr, sehr traurigen Abschnitt, wo es vielleicht nur diesen einen einzigen Lichtblick gibt, nämlich dass Sichem eine Ehe haben möchte, ist das trotzdem ein Kapitel, wo wir sehr viele Warnungen haben. Warnungen an Eltern, wie sie Sorge um ihre Kinder tragen sollen, aber auch Warnungen an die Kinder, egal ob männlich oder weiblich, an den Gläubigen an sich, dass er nicht die Gemeinschaft mit der Welt suchen soll. Sie suchte die Mädchen, Freundinnen in der Welt. Das Ergebnis war, dass sie von einem Mann vergewaltigt wurde, dass sie anschließend bei diesem Mann wohl bleiben wollte, denn sie hatte nichts gegen diese Ehe, dass Betrug und Mord und Gewalttat die Folge gewesen sind. Ein trauriges Kapitel, das man kaum liest, womit man sich kaum beschäftigt, was aber doch ganz wichtige praktische Belehrungen für uns beinhaltet, damit wir in dieser Welt ein Zeugnis Gottes sind.